Es war an einem Morgen, als Alfred Nobel aufgestanden war und er machte das, was er jeden Morgen machte. Er ging die Zeitung holen. Er wollte immer am Morgen erst einmal wissen, was ist so in der Welt los. Und dann nahm er die Zeitung und erschrak. Vorne auf der Titelseite, da stand in großen Buchstaben: Alfred Nobel ist tot. Seine eigene Todesanzeige. Soll man da lachen oder weinen? Natürlich war er interessiert jetzt daran, was steht jetzt da in der Zeitung über mich? Da war ja sein Leben zusammengefasst. Zunächst einmal, was war passiert? Sein Bruder war gestorben und der Journalist hat dann einfach die Dinge verwechselt. Aber jetzt konnte er lesen, wie sein Leben zusammengefasst wurde. Alfred Nobel, ja, war reich geworden durch Waffenverkäufe. Wir kennen ihn wahrscheinlich noch besser als Erfinder des Dynamits. Und jetzt stand in der Zeitung, dass man ihn als Todeshändler bezeichnete. Und das schmeckte ihm natürlich überhaupt nicht. Wenn das so die Zusammenfassung seines Lebens sein sollte. Und jetzt weiß man nicht ganz genau, ob dieser Moment so der Auslöser war, dass er sich überlegte, was mache ich denn jetzt mit meinem ganzen Vermögen? Er kam jedenfalls dann so zu dem Ergebnis, dass er sagte, ich werde eine Stiftung einrichten und ich möchte, dass das Geld ja verzinst wird und dann jedes Jahr Menschen ja geehrt werden, die etwas Besonderes gemacht haben, erfunden haben. Ja. Und das hat er dann in Gang gebracht und es war dann 4 Jahre später nach seinem Tod im Jahr 1900, dass diese Stiftung wirklich in Kraft trat. Und wir wissen alle, seitdem gibt es ja die sogenannten Nobelpreise jedes Jahr in Medizin, Chemie, Physik und was auch immer. Seit einiger Zeit auch für den Bereich Frieden. Und Donald Trump möchte ja gerne diesen Nobelpreis bekommen. Ein anderes Kapitel. So, jetzt zu der Frage an uns, an dich. Wie würde deine Todesanzeige heute aussehen? Wie würde man dein Leben heute zusammenfassen? Ist ja wert, mal darüber nachzudenken. Wie würde Gott mein Leben heute zusammenfassen? Und jetzt lasst uns einen Bibelabschnitt aufschlagen. Ich möchte mit euch nachdenken über einen Text in Matthäus 25. Matthäus 25 ab Vers 14. Und ich lese den ganzen Abschnitt. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Ich denke, dass die meisten, wenn nicht gar alle, diesen Abschnitt schon mal gehört oder gelesen haben. Da sind zwei, die bekommen von dem Eigentümer etwas anvertraut, sie arbeiten damit. Und da ist eben einer, dem das Ganze zu heikel ist und der das Ganze dann einfach nur zurückgeben will. Die Moral von der Geschichte, könnte man das ja einfach zusammenfassen, arbeite mit dem Anvertrauten, verbuddel es nicht. Lass es nicht ungenutzt. Es geht also nicht darum, das Anvertraute nur einfach wieder zurückzugeben, sondern es soll damit gelebt werden. In Vers 14, also in dem ersten Text, da steht ja, dass der Eigentümer außer Landes ging, er rief seine Knechte und vertraute ihnen das an. Ihnen wird also das Gut anvertraut. Der Eigentümer geht ein Risiko ein, denn die Verwalter könnten es ja, wie man so schön sagt, in den Sand setzen. Er vertraut ihnen. Wer ist der Eigentümer? Ich glaube, das ist nicht einfach hier zu erkennen. Das kann nur Gott sein in diesem Gleichnis. Gott ist der Eigentümer. Und wir haben eine Menge Texte in der Bibel, die das auch deutlich ausdrücken. Zum Beispiel in den Psalmen, da heißt es, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Das fasst es in einem Satz zusammen. In Amerika war es bisher immer so, wenn jemand dort leben wollte und arbeiten wollte, dann brauchte er eine sogenannte Green Card, eine grüne Karte. Ich weiß gar nicht, ob das unter Trump jetzt immer noch so ist oder so bleibt, aber so war es. Eine Green Card, um in Amerika leben, arbeiten zu können. Und ich übertrage das mal auf uns. Hat Gott uns nicht auch so etwas wie eine Green Card gegeben? Wir dürfen auf diesem Planeten leben. Er hat es uns anvertraut. So, und jetzt sollen wir damit leben, mit dem, was er uns gegeben hat. Wir sind Haushalter. Wir sind nicht Eigentümer. Uns gehört das nicht alles. Der griechische Text hier, der Grundtext, gebraucht an der Stelle, wo Luther Zentner übersetzt hat, das Wort Talentes. Und das kennen wir ja auch so in unserer Sprache, das Wort Talent, Talente. Also es geht jetzt nicht nur um Geld, sondern hier geht es um mehr, um Gaben, Talente. Aber was meinen wir denn damit? Was sind denn jetzt eigentlich so die Talente? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so durch die Reihen gehen könnte und jeden von euch mal fragen könnte, sag doch mal laut, welche Talente hast du denn? Also ich bin überzeugt, da würde mancher hier unter uns erstmal sagen, Moment, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Welche Talente habe ich denn eigentlich? Darf ich mal fragen, wer hat schon mal so einen Gabentest gemacht? Gibt es da welche unter uns? Da sind doch etliche Hände. Es gibt gute Gabentests. wo man mal so über sich selber reflektieren kann, was für Gaben habe ich eigentlich. Wenn ihr interessiert daran seid, sprecht doch einen eurer Prediger mal an, die können euch da sicherlich weiterhelfen. Es lohnt sich, mal einen solchen Gabentest zu machen und vielleicht würdet ihr sogar überrascht sein, was dabei rauskommt, dass ihr vielleicht am Ende sagt, wie, das soll eine Gabe sein, habe ich noch gar nicht so gesehen, ja. Es gibt viel mehr Gaben, als wir es uns vielleicht vorstellen können. Manchmal ist es auch gut, wenn jemand da ist, der uns so vielleicht so in die Seite tritt und sagt, du, hör mal, ich kenne dich, du hast eine besondere Gabe oder vielleicht sogar mehrere Gaben. Es ist manchmal sehr hilfreich, wenn da jemand da ist. Dazu eine kleine Geschichte. Diese Geschichte ist auch verfilmt worden, war schon mehrfach im Fernsehen. Der Titel des Films ist ein bisschen eigenartig, Good Will Hunting. Da hat man nichts Deutsches für gefunden. Will ist ein Name, ein junger Mann. Er war straffällig geworden, müsste eigentlich ins Gefängnis, aber der Richter war gnädig. Er darf weiterarbeiten. Naja, Will arbeitet als Putzmann, also nicht als Putzfrau, sondern als Putzmann an der Uni. Er putzt die Räume, macht sauber. Und da war es an der Uni so passiert, dass der Matheprofessor in seiner Vorlesung eine Aufgabe an die Tafel geschrieben hat, von der er überzeugt war, keiner meiner Studenten kann die lösen. Er hat dann nur vergessen, am Ende der Vorlesung das wegzuwischen. Und dann kam Will, putzen. Und er sieht so nebenbei die Aufgabe an der Tafel und löst die mit links. Und als der Professor dann wieder zur nächsten Vorlesung kommt und das sieht, wer war das? Das kann doch keiner von meinen Studenten gewesen sein. Und dann hört er, das war der Putzmann, Will. Natürlich hochinteressiert daran, den Mann kennenzulernen. Aber Will hat gar kein Interesse. Er sagt, ich bin Putzmann und das reicht mir. Dann wird er allerdings wieder straffällig und eigentlich müsste er ins Gefängnis, aber der Professor hat großes Interesse an ihm. In der Geschichte, in dem Film, ist dann auch eine Szene, wo er mit einem seiner Freunde dann so redet und der Freund, der sagt, ja, Mensch, du hast jetzt quasi die 6 im Lotto gewonnen und du Esel, du nimmst jetzt die Chance nicht wahr, der Professor will doch was aus dir machen, greif zu. Weil ich kann euch sagen, die Geschichte geht dann im Film auch gut aus. Aber bis hierher. Ist es nicht genau das, was Jesus in dem Gleichnis hier ausdrückt? Nutze deine Gaben, verbuddel die nicht. Setz das ein, was dir von Gott gegeben ist. Wir haben alle unterschiedliche Gaben, wir sind unterschiedlich. Die einen mehr wie die anderen. Und dabei geht es nicht nur einfach ums Geld verdienen oder um Karriere machen. Es geht um Gottes Gaben. Und da, wo Gott Gaben gibt, da liegen eben auch Aufgaben. Und da gibt es Leute, die haben förmlich goldene Hände. Was die anpacken, das klappt. Ja, so wie bei meinem Schwiegersohn oder bei meinem jüngsten Sohn, die haben goldene Hände. Was die anpacken, das wird. Mir hat man allerdings als kleinen Jungen gesagt, du hast 2 linke Hände. Und das habe ich geglaubt. Und das hat sich bei mir tief im Kopf eingeprägt. Du hast 2 linke Hände. Und als wir heirateten und ich den ersten Dübel in die Wand bringen musste, da habe ich einen Schweißausbruch bekommen. Das kann ich doch nicht. Ich kann euch Eltern nur sagen, sagt euren Kindern nie, das könnt ihr nicht, ihr habt nur linke Hände. Macht das nicht. Ich weiß nur, wenn bei uns was kaputt geht, ja, dann habe ich immer den Gedanken, mach es dann noch manchmal, ich rufe meinen Sohn an oder meinen Schwiegersohn, kannst du mal kommen, es ist was kaputt. Aber mittlerweile sagen die dann schon, Vater, komm, das kriegst du auch selber hin, probier es erstmal. Und ich weiß auch, ich kann mehr, als ich im Hinterkopf da so immer höre, du hast zwei linke Hände, das kannst du nicht. Ja, es gibt Leute, die haben goldene Hände, die alles, was sie anpacken, das hört. Ja? Dann gibt es Leute, die können fantastisch Klavier spielen, kann ich auch nicht. Wir sind unterschiedlich. Da gibt es Leute, die lernen Sprachen, die können mehrere Sprachen fließend. Ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen. Aber die haben Talente, Gaben. Wir sind unterschiedlich. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass wir hier, die wir im Saal sitzen oder die hier in der Gemeinde sind, wir oder ihr wisst gar nicht, welche Talente alle so in eurer Gemeinde schlummern. Die gar nicht so richtig zutage kommen, weil wir viel zu wenig häufig voneinander wissen. Ich bin immer fasziniert, wenn ich so als Pastor Geschwister zu Hause besuche und dann merke, was die für Hobbys haben, was die alles so machen. Hochinteressant. Aber vieles von dem kommt in der Gemeinde gar nicht so zur Geltung, ja. Man könnte manches bei den Fadis einsetzen, den Kindern Dinge zeigen, von dem, was da so an Talenten dabei ist. Es können aber auch Bereiche sein, die man eher als Behinderung vielleicht einstuft. Da ist jemand körperlich beeinträchtigt, benachteiligt. Da ist jemand vielleicht in eine Abhängigkeit hineingeraten und weiß nicht, wie er aus der Abhängigkeit wieder rauskommt. Talent, Gabe Gottes? Im Allgemeinen sieht man das ja dann anders, sieht man das dann nicht so. Aber dann kann es passieren, dass derjenige, der in einer solchen Einschränkung erlebt, plötzlich jemand anderes kennenlernt, der eine ähnliche Einschränkung hat. Und die beiden können sich plötzlich unterhalten. Die merken, wir beide, ja, wir verstehen uns. Ich habe von den anonymen Alkoholikern viel gelernt. Ich habe eine Zeit lang dafür mal mitgearbeitet. Die treffen sich ja dann, anonyme Alkoholiker, sitzen im Kreis, ähnlich wie wir im Bibelgespräch zusammen, und tauschen sich aus. Ich heiße Fritz oder ich heiße Claudia und ja, alle wollen trocken bleiben und sie helfen sich. Sie verstehen sich und da wächst etwas. Und so kann jemand, der durchaus eine Beeinträchtigung hat, mit seiner Gabe einem anderen eine Hilfe werden. Obwohl man im ersten Moment vielleicht denkt, das ist doch ganz was anderes. Wo will Gott mich haben? Was ist meine Aufgabe, meine Berufung? Junge Leute beschäftigen sich ja irgendwann mit der Frage, was soll ich machen, wie will ich mein Leben gestalten? Wir sind hier auf der Marienhöhe, eine große Schule, und hier sind auch viele junge Leute heute Morgen unter uns. Vielleicht ist mancher von euch gerade so in der Phase, dass er überlegt, ja, was mache ich denn, wenn ich hier fertig bin? Beruf lernen, studieren, wo ist meine Aufgabe? Und dann kann es passieren, dass man vielleicht sich entscheidet. Man muss sich ja entscheiden. Und man entscheidet sich, ich mache einen Beruf, ich mache eine Ausbildung, oder man entscheidet sich, Studium anzufangen. Und wie oft habe ich das schon in der Begegnung mit jungen Leuten dann erlebt, dass sie dann nach einer gewissen Zeit feststellen, nee, das ist es nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Und dann entsteht dann so ein Gedanke, Mensch, jetzt habe ich ein Jahr verplempert. Ich muss was anderes machen, aber das war es nicht. Und ich kann an der Stelle nur fragen, hat man dann wirklich verplempert, Zeit vergeudet, wenn man auf der Suche ist, lieber Gott, zeig mir, wie soll ich mein Leben beruflich gestalten, was soll ich machen, wo sind meine Gaben, was hast du mir gegeben? Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, von einem Herausgeber, der Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung war. Der Titel des Buches: Wofür es gut ist. Und in diesem Buch hat der Schreiber Menschen in Deutschland interviewt und sie gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben bisher sind, wie sie ihr Leben gestaltet haben. Und dann liest man in diesem Buch von Menschen, die an Weichenstellungen gekommen sind und auch Umwege gegangen sind. Ja, das gibt es im Leben, Weichenstellungen und Umwege. Da liest man von jemand, der auf dem Bau gearbeitet hat und gemerkt hat, ach, ich würde gerne noch mehr machen. Und er hat sich entschieden, noch zur Abendschule zu gehen. Und er ist dann noch Akademiker geworden. Ja? Ein Umbruch in seinem Leben. Aber auch umgekehrt findet man in dem Buch den Bericht eines Arztes, der ja, zu dem Ergebnis irgendwann kommen, das ist doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich Tischler werden. Und er hat tatsächlich seine Praxis geschlossen und ist Tischler geworden. Ja? Ein ganz seltener vielleicht oder auch seltsamer Weg. Umbrüche im Leben, die gibt es, Weichenstellungen. Ja? Und da kann ich ja selber von reden, die Frage, Herr, was willst du von mir? Wie soll ich gehen, rechts oder links? Ich erinnere mich, wie meine Frau und ich, wir waren Sonntagmittag beim Mittagessen und wir waren in der Planung, dass wir nach Amerika gehen. Ich wollte an der Andrews weiter studieren. Und dann kam beim Mittagessen so ein Anruf aus Hannover und da sagte mir jemand am Telefon, Bruder Machel, wir sitzen hier zusammen und ich habe die Aufgabe, dich zu fragen, ob du bereit bist, als Jugendsekretär nach Hannover zu kommen. Du hast 20 Minuten Zeit, dann rufe ich dich wieder an. Das Mittagessen war natürlich hinüber. Das haben wir auch in 20 Minuten nicht geschafft. Herr, was willst du? Und wir haben beide ernsthaft gerungen, uns die Frage gestellt, okay, was haben wir für Wünsche, was haben wir Vorstellungen? Warum wollen wir nach Amerika gehen? Was wünschen wir uns? Und wir waren damals zu der Überzeugung gekommen, und ich muss sagen, bis heute habe ich niemals den Ruf verspürt von Gott, dass ich Dozent oder Lehrer sein sollte. Ich wollte Prediger sein, Pastor sein und das war immer mein Gedanke. Und dann haben meine Frau und ich die Entscheidung getroffen, okay, wir gehen nach Hannover und wir hatten bereits geguckt, wo unsere Möbel bleiben und so, wir packen wieder aus und der Weg geht anders. Natürlich wäre Gott mit uns auch den anderen Weg gegangen, keine Frage, aber unser Leben wäre natürlich anders verlaufen. Und ich bin in all den Jahren immer mal wieder an solche Weichenstellungen gekommen und mit der Frage, Herr, sag mir doch, was soll ich tun, rechts oder links? Und ich kann heute, jetzt bin ich ja nun schon einige Jahre Rentner, sogenannter Rentner, ich kann im Rückblick sagen, lieber Gott, danke für all das, was du uns an Erfahrungen geschenkt hast in den Jahren. Es war nicht immer alles leicht, nein, das sagt ja Gott auch nicht, dass er uns immer leichte Wege gehen lassen will. Nein, aber Gott war mit uns und dafür sind wir bis heute sehr, sehr dankbar. Hier in dem Gleichnis geht es nicht so sehr um Reichtum. Es geht um Gaben, die Gott gibt. Natürlich, Reichtum kann auch eine Gabe Gottes sein. Der Abraham war kein armer Schlucker. Ja, und etliche in der Bibel, der Hiob war auch kein armer Schlucker. Reichtum kann auch eine Gabe Gottes sein. Aber ich denke, es geht um mehr. Es geht um Gaben. Nutze sie, setze sie ein. Und Jesus sprach an einer anderen Stelle davon, dass da Früchte wachsen sollen. Wachsen sollen, reifen sollen. Ja. Und jetzt komme ich zu einem Satz, der mir sehr wichtig ist und ich hoffe, dass ihr ihn gut aufnehmen könnt. Wer allerdings nur davon träumt, dass etwas in seinem Leben geschieht und nicht bereit ist, dabei auch etwas anzupacken, da wird sich nichts verändern. Also wer nur davon träumt, dass da etwas sich verändert, etwas wächst im Leben, aber nicht bereit ist, dafür sich einzusetzen, dann wird da nichts draus. Und lasst mich da so ein bisschen konkreter ausdrücken. Wer nur davon träumt, abzunehmen, aber nicht bereit ist, dafür was zu tun, sich in Bewegung zu bringen oder Dinge umzustellen, der wird eher zunehmen als abnehmen, ja. Wer davon träumt, ein großer Sportler zu werden, ist aber zu faul ist zu trainieren, das wird nichts werden. Ja? Ich glaube, das genügt, das kann man fortsetzen. Ich möchte das aber auch übertragen auf uns als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Christen nur davon träumen, dass irgendwann die Leute Schlange stehen, um getauft werden zu wollen, aber nicht bereit sind, wenn wir nicht bereit sind, auf die Leute zuzugehen, dann wird da nichts. Ja? Wir müssen auch bereit sein, für unsere Träume, für unsere Wünsche oder auch für das, was wir in uns merken an Gaben und Fähigkeiten, wir müssen sie einsetzen. Wir dürfen sie nicht verbuddeln. Hier im Gleichnis ist ja vielleicht gerade der Dritte derjenige, der so unsere besondere Aufmerksamkeit findet. Der hat ja nur einen Teil bekommen. Die anderen haben ja mehr bekommen. Der ist doch benachteiligt gewesen. Vielleicht kommen solche Gedanken in uns auf. Und hier eine ganz persönliche Frage auch an dich und an mich. Bist du zufrieden mit dem Talent oder den Talenten, die Gott dir gegeben hat? Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Bist du zufrieden mit der Gabe oder den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Oder stellst du manchmal fest, dass so ein Schielen da stattfindet, dass du auf andere guckst und sagst, ja, lieber Gott, wenn du mir mehr gegeben hättest, wenn ich auch das könnte, was die kann oder der kann, ja, dann würde ich mich ja in der Gemeinde auch mehr einsetzen, dann könnte ich ja mehr machen. Aber mir hast du ja nicht so viel gegeben. Also, und das bisschen, das ich bekommen habe, das lohnt sich doch gar nicht, das einzusetzen. Also lass ich es doch gleich sein. Lass doch die anderen machen, die haben doch alle mehr Gaben als ich. Schon mal festgestellt, solche Gedanken? Ich glaube, dass sie nicht gut sind. Gott gibt jedem etwas. Davon bin ich überzeugt. Im Korintherbrief, Kapitel 12, 7 heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Oder anders übersetzt, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Von einem wird mehr, von dem anderen weniger erwartet. Gott erwartet nicht von jedem das Gleiche. Er verlangt nichts, was über unsere Fähigkeiten hinausgeht. Und hier bin ich wieder bei einer Übertragung auf uns als Gemeinde. Manchmal denken wir ja vielleicht, warum wächst die Gemeinde und warum wächst die andere Gemeinde nicht? Warum ist das bei uns nicht so wie in Südamerika oder wie in Afrika, dass das richtig aufwärts geht? Warum ist das bei uns hier so? Ja, man kann Gemeinden nicht gleichsetzen. Gemeinden sind ja auch unterschiedlich. Eine Gemeinde mit einem Altersdurchschnitt von 85, die wird ja wohl kaum mit einer Pfadfindergruppe beginnen wollen. Aber eine Gemeinde wie ihr hier mit jungen Leuten, mit Studenten, die kann ganz was anderes machen. Gott gibt ganz unterschiedlich. Aber ihr könnt als Gemeinde Marienhöhe ja euch nur fragen, welche Gaben haben wir denn? Welches Potenzial steckt in uns? Was können wir einsetzen, um Menschen zu erreichen? Wenn man dieses Gleichnis in Lukas 19 auch liest, das ist die Parallelstelle zu Matthäus 25, dann ist da noch ein Satz mehr enthalten, der bei Matthäus fehlt. Da steht der Satz, handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist es doch, das, was Gott uns hier ausdrücken will. Handelt, bis ich wiederkomme. Das heißt, setzt euer ganzes Leben doch ein. Und das ist nicht eine Frage des Alters. Natürlich, junge Leute können anders wie alte Menschen. Aber selbst Rentner können noch die Hände falten und für die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde beten oder für Kranke beten. Bis zum Ende des Lebens haben wir das Leben anvertraut bekommen. Und jetzt ein kleiner Blick zu heute Nachmittag. Es wurde ja schon angekündigt, ich werde heute Nachmittag über das Thema Vorsorge dann sprechen. Da geht es um Dinge, die wir machen können. Vorsorgen, wenn es uns vielleicht mal nicht mehr so gut geht, dass wir im Koma liegen. Wie gehen wir mit unserem Leben am Ende um? Wollen wir, dass andere über uns entscheiden oder wollen wir selber das festlegen? Das am Nachmittag. Den Vers 27 in dem Gleichnis möchte ich auch nicht ganz übergehen. Ich möchte ihn nochmal lesen. Da sagt hier der Eigentümer, ja, dem Dritten, der das verbuddelt hat, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Da kann man sich natürlich fragen, wie kann man das übertragen in unsere Zeit? Was ist denn? Was sind denn die Wechsler heute? Ich wage hier einfach mal eine Übertragung. Wir haben in Deutschland viele Leute, die alleinstehend sind, keine Familie haben, keine Angehörigen mehr haben. Was macht man dann mit dem, was dann so vielleicht noch da ist? Und vielleicht sind gerade solche Organisationen wie HOPE-TV, wie ADRA oder andere wohltätige, gemeinnützige Einrichtungen dafür da, dass man sogar über den eigenen Tod hinaus noch Gutes tun kann, von dem, was man ja von Gott mal bekommen hat. Dass man das einsetzt, damit es Zinsen bringt, in irgendeiner Form. Denkt mal drüber nach. Ich komme damit auch zum Schluss meiner Predigt heute. Und ich möchte das tun, indem ich auf die Überschrift dieser Stunde einfach nochmal eingehe. Es ist alles nur geliehen. Wir sind nicht Eigentümer, sondern Haushalter und Verwalter. Und dazu fand ich einen Text, ein Lied eigentlich, den ich hier zum Abschluss den Text einfach mal vorlesen möchte. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das, nur was gut ist und was teuer. Macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben. Doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal oder Gott dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was das Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Ich denke, das sollten wir alle gut bedenken. Der Herr sei mit uns allen. Amen.